Herzlich willkommen zum Überthema Kultur, in dem wir uns angucken, was die AfD in ihrem Programm schreibt zum Thema Kultur. Grundsätzlich muss man mal sagen, was die AfD unter Kulturpolitik versteht, bleibt ziemlich vage. Alles, was die AfD zur Kulturpolitik sagt, ist geprägt von Geschichtsrevisionismus und nationalistischem Weltbild. Es geht viel um deutsche Leitkultur und dass das jedoch alles nie so schlimm war in Deutschland. Wie diese aber aussieht, bleibt völlig unklar. Außer, dass es um Heimat und um ein positives Geschichtsbild geht. Die AfD schreibt, deutsche Leitkultur statt Multikulturalismus. Und da fängt es schon an. Die AfD hält an den positiven Werten der Aufklärung und des Humanismus fest und fordert eine geistig-kulturelle Erneuerung und Wende auf allen Ebenen. So, das kann man erstmal dahin schreiben, fragt man sich, ja, was genau bedeutet das? Also gucken wir ins Grundsatzprogramm. Da steht ein sehr langes Zitat. Die Alternative für Deutschland bekennt sich zur deutschen Leitkultur, die sich im Wesentlichen aus drei Quellen speist. Erstens der religiösen Überlieferung des Christentums, zweitens der wissenschaftlich-humanistischen Tradition, deren antike Wurzeln in Renaissance und Aufklärung erneuert wurden und drittens, klar, dem römischen Recht, auf dem unser Rechtsstaat fußt. Gemeinsam liegen diese Traditionen nicht nur unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zugrunde, sondern prägen auch den alltäglichen Umgang der Menschen miteinander, das Verhältnis der Geschlechter und das Verhalten der Eltern gegenüber ihren Kindern. Die Ideologie des Multikulturalismus, die importierte kulturelle Strömungen auf geschichtsblinde Weise der einheimischen Kultur gleichstellt und deren Werte damit zutiefst relativiert, betrachtet die AfD als ernste Bedrohung für den sozialen Frieden und für den Fortbestand der Nation als kulturelle Einheit. Zitat Ende. So, jetzt hört man das und muss ja erstmal gucken, was heißt das denn? Vor allem fällt ja auf, von den drei genannten Quellen ist jetzt keine exklusiv deutsch. Das Christentum ist weltweit verbreitet, kommt aus dem Nahen Osten und entgegen von dem, was wir immer glauben, war Jesus nicht weiß. Die Aufklärung steht für eine kulturübergreifende Denkhaltung und das römische Recht prägt alle modernen Rechtsstaatsvorstellungen. Diese historischen Leitlinien sind also eine verkürzte und bewusst auslassende Darstellung der vielfältigen kulturellen Wurzeln der europäischen Gesellschaften. Keine Erwähnung finden beispielsweise das umfangreiche jüdische Erbe und die Einflüsse der arabischen Welt, aber auch nicht der Zivilisationsbruch Holocaust, der Kolonialismus, die Diktaturen in Mittel- und Osteuropa, die Entstehung des Kapitalismus und Nationalismus und vieles andere. Die AfD versteht unter deutscher Leitkultur die Gegenüberstellung mit einer nicht näher definierten, fremdartigen und nicht integrierbaren Kultur, nämlich diesem Multikulti, von dem man immer spricht, von der sich die vermeintliche deutsche Kultur zu schützen und abzugrenzen habe. Die deutsche Leitkultur wird als dominierend und überlegen dargestellt, der sich andere Kulturen unterzuordnen und anzupassen haben. Es wird eine imaginierte deutsche Kultur in einen überzeitlichen, identitären, homogenen Kontext gestellt, die den anderen Nationen und Kulturen überlegen ist. Unterschiedlichkeit und Pluralität werden von der AfD abgelehnt. Sie schreibt selber, die deutsche Geschichte ist in ihrer Gänze zu würdigen. Die offizielle Erinnerungskultur darf sich nicht nur auf die Tiefpunkte unserer Geschichte konzentrieren. Sie muss auch die Höhepunkte im Blick haben. Ein Volk ohne Nationalbewusstsein kann auf die Dauer nicht bestehen. Was die AfD meint ist, man darf nicht immer nur den Holocaust oder wie man jetzt sagt Shoah betrachten. Und was man aber auf der anderen Seite sagen muss ist, es gab vor allem auch den Holocaust bzw. die Shoah. Auch das sollte man vielleicht nicht aus dem Blick verlieren. Die AfD möchte eine ausgewogene Gedenk- und Erinnerungskultur. Das ist nämlich zentral für die Identitätsbildung in Deutschland. Und das finde ich auch. Es ist sehr identitätsbildend in Deutschland, wenn man eine Gedenkerinnerungskultur hat, vor allem an die Shoah. Wir wenden uns gegen die zunehmend aggressiven Versuche einer ideologisch geprägten, moralisierenden Umdeutung der Geschichte, die sich an der Schleifung von Denkmälern und Umbenennung von Straßen festmacht. Da muss man auf der anderen Seite sagen, es ist ideologisch geprägt und sehr moralisierend, unser Umgang mit der Geschichte, weil es in Deutschland die Shoah gab. AfD schreibt, Debatte um eine angeblich notwendige Dekolonisierung unserer Kultur, die mit einer Verteufelung des weißen Mannes einhergeht, stellt das Selbstverständnis unserer kulturellen Identität insgesamt in Frage. Und das stimmt, wenn man sich anguckt, dass es sehr viele Kolonien gab, in zum Beispiel afrikanischen Ländern, und dass sehr viel Raubkunst gab, die nach Deutschland gebracht wurde, dann stellt das unsere kulturelle Identität als weißer Mann, der einfach irgendwo hingeht, sagt, das ist jetzt mein Land und alles wegnimmt, was Leuten da gehört hat, dann stellt das in Frage. Die AfD stellt sich als einzige politische Kraft dieser Demontage unserer historisch-kulturellen Identität entgegen. Die sogenannte Critical Race Theory, wonach Rassismus gegen Weiße nicht möglich sei, lehnen wir ab. Die AfD wendet sich auch gegen eine pauschale Rückgabe von Sammlungsgütern aus kolonialen Kontexten. Das tut mir leid, das stimmt. Das macht die AfD, aber das ist ja wirklich sehr falsch, dass man das macht. Ich versuche weiterhin sehr neutral zu sein. Weitere Punkte finden sich in einem AfD-Antrag von 2023. Deutsche Identität verteidigen, Kulturpolitik grundsätzlich neu ausrichten. Daran heißt es, die aus dieser Kultur resultierende negative Identität, auf die deutsche Mehrheitsgesellschaft vergattert wird, muss ins Positive gewendet werden, wenn die deutsche Kulturnation eine Zukunft haben soll. Dabei ist im würdigen Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus verstärkt die Erinnerung an den deutschen Widerstand an die Seite zu stellen. Und jetzt muss man sagen, wenn man jetzt vergleicht, wie viele Menschen in der Wehrmacht waren und wie viele Menschen in der Weißen Rose waren, dann fällt einem auf, was da vielleicht Überhand genommen hat in den Jahren 33 bis 45. Wenden wir uns der Kunst zu und dem AfD-Kunstverständnis. Was fordert die AfD? Sie möchte keine Umsatzsteuerpflicht für Musiker, Künstler und freie Pädagogen. Da muss ich jetzt als Künstler sagen, bin ich auch großer Fan von übrigens. Sie schreibt, Vorgaben der staatlichen Filmförderung, die darauf abzielen, ideologische Themen wie Gender, Klimaschutz oder die Vielfalt thematisch in Filmen zu verankern, um sie gesellschaftspolitisch durchzusetzen, lehnen wir ab. Bravo. In der Kulturförderung, schreibt die AfD, muss die künstlerische Freiheit gewahrt bleiben. Politische Vorgaben der staatlichen Kulturförderung sind abzulehnen. Projekte, Vereine und Stiftungen, die staatlich gefördert werden, müssen sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Ganz nebenbei, also das müssen sie auch jetzt. So, jetzt guckt man sich das alles an und fragt sich, was soll das heißen genau? Im Grundsatzprogramm schreibt die AfD dazu, die AfD will den Einfluss der Parteien auf das Kulturleben zurückdrängen, gemeinnützige private Kulturstiftungen und bürgerschaftliche Kulturinitiativen stärken und die Kulturpolitik generell an fachlichen Qualitätskriterien und ökonomischer Vernunft anstatt an politischer Opportunitäten ausrichten. Jetzt die Frage, okay, also was die Idee ist, das soll jetzt alles nicht mehr staatlich subventioniert werden, sondern das machen einfach private Leute. Und zwar an fachlichen Qualitätskriterien. Da ist die Frage, wer bestimmt diese fachlichen Qualitätskriterien? Und wenn das jemand bestimmt, dann ist das ja nicht mehr diese erst geforderte künstlerische Freiheit, sondern es sind ja fachliche Kriterien. Wahrscheinlich bedeutet das, der Staat soll sich aus der Kulturförderung zurückziehen und die Kulturangebote sollen sich auf dem Markt behaupten. Das würde das Ende für sehr, sehr viele Einrichtungen, wie zum Beispiel die allermeisten Theater, bedeuten. Oder es würde Eintrittskarten so teuer machen, dass nur noch sehr, sehr wohlhabende Menschen daran teilhaben können. Kunst an sich ist für die AfD eigentlich nur noch ein Instrument, mit dem man Identitätsbildung betreiben will. Die AfD verfolgt eine Strategie der Instrumentalisierung von Kunst und Kultur durch den Staat. Kunst soll Deutschland und deutsche Geschichte positiv darstellen und deutsche Identität fördern. Und auch wenn die AfD behauptet, sie würde den Einfluss der Politik auf die Kunst und Kultur beschränken wollen, nutzen sie den eigenen Einfluss schon jetzt. Ein Beispiel ist das Thema Bauhaus. Bauhaus kennt man in Dessau, ne? Das sind so geile Häuser, die wurden da gebaut. Da war das Bauhausjubiläum in Dessau 2025, 2026. Das kommt jetzt noch. Das Bauhaus, muss man dazu wissen, wurde 1919 in Weimar gegründet und 5 Jahre später durch die rechtskonservative Landesregierung vertrieben. Dann ist es nach Dessau, bis es auch dort durch die Nationalsozialisten vertrieben wurde, weil es als internationalistisch und bolschewistisch galt. Jetzt gerade hat die AfD einen Antrag gestartet, der verlangt, dass man sich jetzt nochmal kritisch mit dem Bauhaus auseinandersetzen sollte, weil es internationalistisch und bolschewistisch ist. Der Antrag ist im Landtag gescheitert. Diese Parlamentsinitiative zeigt, wie autoritär-populistische Kulturpolitik aussehen könnte, wenn sie an die Macht käme. Die AfD würde das kulturell fördern, was ihr gefällt und Deutschland gut aussehen lässt und alles andere nicht. Das passiert schon jetzt. Es gibt zum Beispiel das Impulsfestival für neue Musik. das seit 2016 verbalen und strukturellen Angriffen ausgesetzt ist und dessen Förderung 2021 erstmals auf Betreiben der AfD nicht bewilligt wurde. Ähnlich ergeht es dem Theater in Eisleben. Da hat die AfD nicht für eine Verlängerung der Förderung gestimmt, weil das Theater eine Demonstration gegen Rechts und für Vielfalt veranstaltet hat. Darauf hat die AfD gesagt, ach so, nö, dann stimmen wir auf jeden Fall nicht dafür, dass ihr noch mehr Geld bekommt. Gucken wir uns das Thema Medien an bei der AfD. Da haben wir alle mitbekommen, großer Punkt für die AfD ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Die AfD will einen Grundfunk statt GEZ-Zwangsabgabe. Sie schreibt, der strukturell, personell und finanziell eng mit den etablierten Parteien vernetzte Apparat nutzt diese Macht entgegen den Anforderungen des Medienstaatsvertrags gezielt zur Meinungsmache bis hin zur Manipulation. Er muss grundlegend reformiert, verschlankt und entideologisiert werden. Dieser Grundfunk, von dem die AfD spricht, soll so aussehen. Es soll nur ein Zehntel des bisherigen Umfangs haben, finanziell gesehen. Es soll ein schlanker Heimatfunk sein, der Einblicke in die jeweilige Region eröffnet und der die Bürger neutral über Inhalte aus Nachrichten, Kultur und Bildung versorgt. Finanziert wird er durch eine Abgabe, die Tech-Giganten und Videostreaming-Dienste wie Amazon oder Netflix zu leisten haben. Dieses Modell sorgt laut AfD für eine Entideologisierung des Rundfunks und ermöglicht echten Wettbewerb. Freier Funk für freie Bürger. Also, das Szenario ist, wir haben dann also nur noch 2 Fernsehsender und 8 Radioprogramme bundesweit, die mit 10% der bisherigen Beitragseinnahmen finanziert werden sollen. Die amerikanische Konzerne bezahlen, der Rest ist dann privat. Jetzt kann man sich überlegen, wie realistisch ist das Ganze, dass das ein wirklich gutes Programm gibt, und das muss man sich dann wohl selber überlegen, weil das hier alles neutral vorgetragen wird. Welcher Zusammenhang zwischen der Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Stärke der Demokratie in einem Land besteht, hat die European Broadcasting Union empirisch untersucht. Lea, fasst euch die Ergebnisse hier einmal zusammen.
Demokratie und Pressefreiheit sind in jenen Ländern stärker, die über einen finanz- und quotenstärkeren öffentlich-rechtlichen Rundfunk verfügen. Je freier die Medien in einem Land berichten können, desto größer ist das Vertrauen der Bevölkerung in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Im Demokratievergleich liegt die Bundesrepublik europaweit nur noch auf Platz 10, ebenso wie im Ranking der Pressefreiheit. Diese wurde von Reporter ohne Grenzen aufgrund der sprunghaft gestiegenen Gewalt gegen Medienschaffende in Deutschland, zum Beispiel auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, erstmals nur als zufriedenstellend und nicht mehr als gut eingestuft. 2022 erreichte die Anzahl der Angriffe auf JournalistInnen in Deutschland laut der Reporter ohne Grenzen ein Rekordhoch von 103 Übergriffen. 84% davon fanden im verschwörungsideologischen, antisemitischen oder rechten Kontext statt. Auch 2023 fielen 18 von 41 Angriffen auf die rechte und verschwörungsideologische Szene.
Die AfD selber schreibt: Die AfD kämpft für Meinungsfreiheit und gegen Desinformation. In letzter Zeit wird durch öffentlich-rechtliche sowie nicht-staatliche Akteure versucht, die Meinungsfreiheit durch direkte Verbote oder Delegitimierung kritischer Meinungen einzuschränken. Immer mehr öffentlich-rechtliche sowie nicht-staatliche Akteure, sogenannte NGOs, wie zum Beispiel Faktenchecker oder Korrektiv, werden über staatliche Beauftragung und Finanzierung für Desinformationskampagnen eingespannt. Und das ist schlichtweg gelogen. Beziehungsweise einfach nur eine Behauptung ohne irgendwelche Nachweise. Es gibt eine Studie der Stiftung Mercator von 2024 und die sagt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk tatsächlich nicht besonders konservativ und marktliberal berichtet. Aber er ist auch nicht einseitig. Es wurde sich also alles angeguckt, was für Meinungen wurden vertreten. Und dann hat man das alles statistisch sich angeguckt und gesehen, okay, es ist nicht einseitig. Wenn jemand versucht, Einfluss zu nehmen durch Desinformation und Manipulation, dann die AfD. Das Korrektiv hat am 10.01.2024 den Artikel Geheimplan gegen Deutschland veröffentlicht. Darum ging es um hochrangige AfD-PolitikerInnen, Neonazis und finanzstarke UnternehmerInnen, die im November in einem Hotel bei Potsdam zusammengekommen sind. Sie planten nichts Geringeres als die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland. Das Ganze löste Massendemonstrationen in Deutschland aus. Seitdem überhäuft die AfD Korrektiv und verschiedene Sender, die darüber berichtet haben, mit massenhaft Klagen, um sie zum Schweigen zu bringen. Die Strategie der AfD in den Medien ist klar. Wir kennen das alle seit Jahren. Die AfD weiß, öffentliche Aufmerksamkeit zu nutzen. Erst provoziert irgendein Parteimitglied mit rechten und menschenverachtenden Vorschlägen. Oft folgt darauf deutliche Kritik in den Medien. Und dann behauptet das AfD-Mitglied, falsch verstanden worden zu sein. Oder die Partei distanziert sich von der Aussage. Im Notfall war es dann Satire oder man ist mit den Händen auf der Tastatur ausgerutscht. Die AfD stiehlt sich aus der Verantwortung, doch die Botschaft wurde gesendet und die Aufmerksamkeit erreicht. Und schon folgt die nächste Provokation. Das ist nicht so, dass man das von außen betrachtet, sondern es wurde veröffentlicht. Es gab einen Plan von den Vorsitzenden, die gesagt haben, pass auf, genau so machen wir das und so wird das funktionieren. Mehr dazu, wie Rechte reden und wie die Strategie dieser Menschen ist und wie ihr dem begegnen könnt, seht ihr bei uns oder hört ihr bei uns in der letzten Folge.